Radio 1. Nur für Erwachsene.
Der schöne Deutsche, wer ist das? Das können wir jetzt endlich mal beschreiben und endlich mal drüber reden, was für ein Mensch da in diesem Buch beschrieben wird, der schöne Deutsche, das gerade erschienen ist. Ein Buch eines geschätzten Kollegen. Er war bis vor kurzem sogar Feuilletonchef des Cicero, also schon auch sehr anspruchsvolle Arbeit, die er geleistet hat, und hat dieses Buch geschrieben mit sehr viel Liebe, sehr viel Sachkenntnis und vor allem mit einer großen Freude auch an der Schilderung von Atmosphäre, von Lebenswelten, die ja leider alle verschwunden sind. Herzlich willkommen, Jens Nordheim. Schön, dass du da bist. Hallo, hallo.
Guten Abend, vielen Dank.
Ich muss dir sagen, ich habe von dem wirklich noch nie was gehört, von diesem Tennisstar, den du uns gleich ein bisschen vorstellst. Habe mich aber erkundigt, weil ich ja auch Menschen habe in meinem Freundeskreis und Verwandtenkreis, die Sportfans sind, die alle sofort sagten, eine Legende. Der ist unglaublich gewesen, dieser Mann. Der ist total wichtig. Also bitte beschreib ihn uns, dieser Gottfried von Kramm, war Baron. Das weiß ich übrigens, Baron ist gar nicht mal so hoch. Das ist klingt toll, Baron, ist aber eigentlich jetzt so im Ranking ziemlich weit unten und im Tennis da. Was wusstest du über ihn? Warum hat er dich so gereizt?
Also ich bin auf ihn, er sagte mir als Tennisspieler tatsächlich was, aber ich bin auf dieses Buch, auf das Thema, auf diesen unglaublichen Mann gekommen, über ein Foto, das Foto Lisa von Krams, seiner ersten Frau, von Marianne Breslauer, eines der fantastischen Porträts, die Marianne Breslauer von den großen Frauen der 30er Jahre in Berlin in ihrem Freundeskreis gemacht hat. Und als ich dieses Porträt sah und dachte, was ist das denn für eine unglaubliche Frau, und sah Lisa von Kramm und dann, ach ja, richtig, Gottfried von Kramm, und dann begann ich zu lesen und stellte schnell fest, dass unglaublicherweise dieses staunenerregende Leben nicht in der Fülle erzählt ist, in der ich es sofort empfand, für das ich Splitter fand, aber oft nur Splitter. Also bekannt war natürlich in groben Zügen die atemberaubende Karriere, zweitbester Tennisspieler der Welt. Viele haben gesagt, eigentlich bester. Also manche haben gesagt, er hätte in manchen Jahren der 30er Jahre eigentlich auf 1 gelistet sein müssen. Er hat aber eben dreimal hintereinander Wimbledon verloren. Das war in fantastischen Endspielen the best player who never won Wimbledon, haben sie schon über ihn gesagt. Also diese Karriere war bekannt, aber ich stellte schnell fest, auch über Lisa von Kramm und den Freundeskreis, dass da so viel Kulturgeschichte, so viel begeisternde Berlin-Geschichte, so viel Geschichte über Homosexualität, Bisexualität, sexuelle Freiheit in diesem Berlin, so viel nicht nur uralter Adel, der mich fasziniert hat, weil ich schnell auch den Eindruck hatte, wir wissen wenig über den deutschen Adel dieser Zeit, wie die lebten. Wir wissen manchmal mehr über den englischen Adel, über die Serien und die Filme, die man immer gerne sah und sieht. Aber wie der deutsche Adel gelebt hat auf seinen Schlössern und Gütern in Niedersachsen in seinem Fall, uralter Adel, tausendjähriger Adel, mit mehreren Schlössern, zwei Familien taten sich zusammen bei den Eltern von Gottfried, und es waren gleich dann noch ein paar Schlösser mehr und Güter. Also so viel Welten, dann die Nazi-Gegnerschaft, Widerstandsnähe, im Gefängnis gesessen. Also es war so unglaublich viel und es war noch nicht erzählt.
Ja, es ist eine unglaubliche Geschichte, die du da sehr, sehr anschaulich erzählst, auch mit sehr viel Liebe. Und ich muss dir auch sagen, beim Lesen habe ich gedacht, das ist ein Typ, den würdest du gerne mal kennenlernen. Also wirklich, den hätte man, glaube ich, gern auch, wie du ihn schilderst, und offenbar ging es dir auch so.
Ja.
Beim Schreiben.
Ja, also je tiefer man einstieg, je mehr, ich hatte das Glück, in das Privatarchiv der Familie von Kramm auf einem der Schlösser in Niedersachsen, in Bodenburg, nahe Hildesheim, kommen zu können. Man hat mir die Türen geöffnet nach einigen vertrauensbildenden Gesprächen, die dann auch schön und wichtig und nötig waren. Was ich da fand, ein unglaubliches, schönes Archiv und Briefe und Tagebücher und Zeitungsartikel über seine Karriere, die ganzen Jahrzehnte hindurch. Karriere endete erst in den 50er Jahren. Er gewann also über 2 Jahrzehnte die großen Turniere oder große Turniere, auch später noch. Als ich das alles las, da wurde immer deutlicher, was das für ein schöner Deutscher im Sinne von im Ausland auch immer hochgeschätzter. Er stand für das andere Deutschland. Noch in den 30er Jahren, als er auf der Welttournee war, haben die Amerikaner gesagt, hier ist ein Mann, von dem es noch einige in Deutschland gibt. Es gibt noch manche, sie haben ihn den von Crumb-Type genannt. The Hitler-Type ist zwar da und pushes to the fore, haben sie gesagt, aber for the time being, da sind noch ein paar übrig vom Crumb-Type. Die Engländer haben ihn geliebt und eingemeindet, haben ihn den Gentleman von Wimbledon genannt. Die Franzosen haben, als er die French Open das erste Mal gewann, haben gesagt, Die Deutschen hätten keinen französischeren schicken können, diesen Titel zu gewinnen. Also er stand für ein anderes Deutschland, für ein Deutschland, das man mögen konnte, und sie haben ihn geliebt und gemocht, was man bis in die Haft hinein sah, als er dann 38 verhaftet und wegen Verstoßes gegen den Paragraph 175 ein Jahr in Moabit sitzen musste. Oder die Verurteilung war für ein Jahr, er kam etwas früher frei. Was da an Fanpost aus aller Welt ins Gefängnis kam, das war auch eines der bewegenden Stunden. Also waren bewegende Stunden in dem Archiv, als ich auf diesen Karton stieß und das Gefühl hatte, das war ein früher Popstar, ein Weltpopstar, was die Menschen ihm schrieben und wie sie versuchten, ihn aufzurichten
aus der ganzen Welt. Sieht es auch in deinem Buch, er sah natürlich super aus, also absoluter Pin-Up-Boy. Er hatte unglaublich gute Manieren, habe ich bei dir gelesen. Also auch etwas, was ja so ein bisschen verloren gegangen ist. Er wusste, wie man mit Menschen umgeht, er war bescheiden. Und was mich aber auch fasziniert hat, war, denn du beschreibst ja eben auch die großen Partys, natürlich auch die schwulen Bars, wo er war, die großen Bälle. Das liebte er alles, aber Punkt 0 Uhr stand er auf und ging, weil er dann nächsten Tag vielleicht irgendwie spielen musste. Also er war auch, glaube ich, sehr diszipliniert.
Ja, das es gibt keinen Grund, warum ich dieser einen Quelle, die ich fand, nämlich eine Tenniskameradin aus dem Rot-Weiß-Club im Grunewald, wo er seinen Weltaufstieg genommen hat. Diese Tenniskameradin beschrieb diesen Punkt, dass er, und ich glaube, man kann das glauben. Also das ist die einzige Quelle, die ich habe, aber warum sollte sie, denn sie war immer beim Feiern dabei und sie schilderte ihn so, dass er eisern trainierte. Man hat gesagt, in anderen Quellen las ich, die sich aus der Zeit auskannten, die Spieler vergleichen konnten. Die haben geschrieben, es gab nur einen in den 20er Jahren, aber in den 30er Jahren hat wohl niemand so viel trainiert wie er. 5, 6, 7 Stunden am Tag sind die verschiedenen Zeitangaben, die ich fand, mit Seilspringen und Massage beginnend und dann stundenlanges Trainieren bestimmter Schläge, sehr methodisch, und trotzdem diese Lebens- und Liebeswelt in ganzen Zügen, allerdings bis 24 Uhr offenbar, ja. Meistens, oder?
Wir werden auch noch weiter reden über seine Liebeswelt und über auch natürlich die großen Schwierigkeiten, die er geraten ist. Du hast das schon etwas angedeutet, aber jetzt gib uns mal eine Kostprobe, damit wir auch mal hören, wie ist das geschrieben, was ist dein Sound? Also ein Stück aus dem Buch Der schöne Deutsche.
Ja, ich fang an mit einer Geschichte, die zu den schönsten gehört, die ich um ihn herum fand. Mit dieser Geschichte fängt das Buch auch an und springe dann, ich finde, das muss jetzt auch sein, in diese Berliner Welt der beiden, seine und Lisa von Krams, seiner ersten Frau, geborene Dobeneck, auch eine Baroness. Dann springe ich in die Berliner Welt. Groucho Marx schämt sich, als er Gottfried von Kramm sieht. Es ist der 20. September 1937 in Los Angeles und Kramm betritt den Platz für sein erstes Match bei diesen Pacific Southwest Championships. Eigentlich wollen 100 Hollywood-Größen, eine amerikanische Illustrierte zeigt Clark Gable und Carol Lombard, nun aufstehen und demonstrativ ihre Logen verlassen, wie sie es vorher verabredet hatten, aus Protest gegen die Rassenpolitik der Nationalsozialisten. Als Kramm den Platz betritt, ist der Eindruck, den er macht, so vornehm, bescheiden und freundlich, ein Gegenmodell zu den Nazis, dass alle erst ihn ansehen, dann sich ansehen und sitzen bleiben, worüber sie nur ein halbes Jahr später heilfroh sind, als Kramm in Moabit im Gefängnis sitzt. Groucho Marx, der das alles später erzählte: Als ich diesen Mann sah, empfand ich sofort Scham, das zu tun, was wir uns vorgenommen hatten. Wenn Kramm in Berlin ist, also wenn er nicht auf den zahlreichen Turnieren unterwegs ist, auf denen er zur Nummer 2 der Welt wird in der Zeit, wenn er in Berlin ist, führt Kramm ein Leben mit Lisa auf der Höhe der Berliner Möglichkeiten dieser Jahre. Die beiden sind ein strahlendes Sportlerpaar, oft aussehend mehr wie ein schönes Geschwisterpaar. Und jenes Profil-Doppelporträt auf dem Titelblatt der Berliner Illustrierten Zeitung im Tennisshirt war nicht bloß blendende Pose. Die beiden sind 1931 beim Turnier in Athen, wo Kramm im Einzel und im Doppel gewann, noch im Mixed miteinander angetreten. Lisa war sofort eine führende Figur beim Hockey der Damen von Rot-Weiß, deutsche Meisterin dann 1940. Es ist ein erotisierendes gesellschaftliches Leben unter sportlichen, lebenswilden, selbstbewussten Menschen. Seit Anfang 1931 wohnen die beiden im zweiten Stock der Dernburgstraße 35, Charlottenburg, mit Zofe, Köchin, Diener und Chauffeur, ermöglicht durch monatliches Geld von Louis Hagen, dem Großvater von Lisa. Jörg von Morgen erinnerte sich an ein Edelapartment wie eine Filmkulisse für Fred Astaire und Ginger Rogers. Film- und Theaterstars wie Sarah Leander sind unter den Ein- und Ausgehenden. Es gibt Cocktailpartys vor Theaterbesuchen oder nächtliches Baden der Abendgesellschaften in den Seen des Grunewalds im Wannsee. Aus einer trüben Quelle haben wir einen Eindruck von der Eleganz von Gottfried von Kramms Garderobe in dieser Zeit. Im Gestapo-Verhör, noch in der Nacht seiner Festnahme am 5. März 1938, musste Kramm wegen der Aussage des Denunzianten zu seiner Kleidung Auskunft über den Inhalt seines Kleiderschranks geben. Nadelstreifenanzüge, verschiedenste Hüte, Wildlederschuhe, Paletot, Kamelhaarmantel, Handschuhe, Lederbörsen. In der Staatsanwaltschaft Hannover kommentierte man diese Passage 1952 süffisant: allem zu entnehmen, Kramms ausgesuchte Eleganz. Ich will das vielleicht kurz erläutern, Staatsanwaltschaft Hannover 1952, deswegen, weil er tatsächlich Ende der 40er, Anfang der 50er lange vergeblich versucht hat, diese Strafe tilgen zu lassen aus dem Strafregister. Aber man fand in Hannover nicht, dass es da irgendwas zu bemängeln gegeben hätte an dem Urteil. Und im Gegenteil kommentierte auch noch diese bedrückenden Passagen mit einer gewissen Suffisanz. Du hast schon gesagt, ich habe dann die Bars geschildert. Ich kann diese verschiedenen legendären Bars, in denen die beiden unterwegs waren, jetzt nicht alle, die Schilderungen nicht alle lesen, aber ich steige an einer Stelle wieder ein. Gottfried und Lisa feiern zusammen mehrfach auf einer, wie Kramm sie bei der Gestapo später beschreibt, ballähnlichen Veranstaltung, die vorwiegend von Männern besucht wurde. Fast ausschließlich sollen die Teilnehmer Homosexuelle gewesen sein. Man trug etwa rosaseidene Pyjamas, allerdings nicht er selbst, auch wenn man ihn in einem solchen gesehen haben will. Es handelt sich um die unter Schwulen und Lesben und auch bei allen anderen berühmten Bälle in den Zelten, in Tiergarten, einem heute verschwundenen Straßenzug nahe dem Haus der Kulturen der Welt. Hubert von Meiering: da drängten sich Süßwassermatrosen, so genannt, weil sie keine wirklichen Matrosen waren und nur deren aufregende Uniformen trugen, zu anders gearteten Herren, lasterhafte Damen zu Boxern und Ringkämpfern, da tanzten feminine Jünglinge, degenerierte Aristokraten, Lebedamen und richtige Damen und all das in einen Dunst gehüllt von Bier, Sekt und sexuellen Wünschen. 1933 verboten die Nationalsozialisten diesen Ball sofort. Kramm war in Berlin befreundet mit Hupsi von Meiering, dem großen Film- und Theaterschauspieler, bekennend und ausgelassen schwul, seit den 1930er Jahren immer wieder als Gottfrieds Freund, auch in den Schlössern der Kramms anwesend. Meiering muss ein beeindruckender Mann gewesen sein, befreundet wiederum mit allen, die in Berlin der Weimarer Republik glänzten, gerade mit den großen Frauen. Zwischen Marlene Dietrich und Tilla Durieux fehlt kaum eine unter seinen Freundinnen. Wenn Meiering Kramm auch nur gelegentlich mitgenommen hat auf seinen Wegen durch Berlin, ahnt man die Freude, die da aufgekommen sein muss. Auch Lisa von Kramm hatte Spaß. Da hatte ich dann die Gelegenheit, all die Spaßgründe Lisa von Kramms zu verfolgen in den Quellen, die von Step-Tanz über schnelle Autos fahren bis zu ebenfalls homosexuellen Abenteuern in ihrem fantastischen Freundinnenkreis zwischen Annemarie Schwarzenbach, Ruth Lanzhoff, Ruth von Morgen, Maria Dahlen gehen. Das war eine herrliche Welt, die ich auch schön nachzeichnen konnte.
Und sie ist die zweite Heldin, finde ich auch, dieses Buch ist so eine Geschöpf wirklich dieser Zeit, auch das Aufbruchs, und du beschreibst das so anschaulich, aber auch natürlich mit dieser Melancholie, weil völlig klar ist, diese Welt ist verloren gegangen und zwar sehr bewusst von den Nazis zerstört. Auch insofern finde ich es eine wichtige Erinnerung an diese aufregende, erotische Freizügezeit in Berlin, die für immer vergangen ist. Wir hören noch weiter ein bisschen was von dir, wir plaudern noch ein bisschen weiter über dein Buch, kleine Pause mal an der Stelle. Das war also eine Kostprobe aus Der schöne Deutsche von Jens Nordheim. Die Geschichte des Gottfried von Kramm wird erzählt in dem Buch Der schöne Deutsche von Jens Nordheim, der uns ja schon was vorgelesen hat aus diesem Buch. Und na klar, wir werden jetzt nicht alles bereden können, wollen wir auch gar nicht. Leute sollen selber lesen, sind schöne Bilder auch drin, ganz wunderbar ästhetische Bilder. Auch das war ja auch eine Zeit, als Fotografie zur Kunst wurde. Auch das spielt bei dir eine Rolle. Aber was wir vielleicht schon nochmal deutlich machen sollten, er ist bisexuell. Auch das finde ich wichtig, das auch als eine eigene Gruppe nochmal anzuerkennen. Gibt es ja immer Debatten, gibt es das überhaupt oder so? Ja, das gibt es sehr wohl. Und das hat er auch gelebt. Und dass er in die Fänge der Nazis geriet, lag daran, aber nicht nur, glaube ich. Hier kommt auch was zusammen. Er war auch durchaus, wie sagst du, der schwule Antifaschist, so nennst du ihn. Ja,
das war die Taz.
Die Taz war da. Die hat dich zitiert.
Ja, genau.
Das lobend zitiert. Erwähnt übrigens.
Ja.
Ja, du bist in der Taz gelobt worden. Auch nicht schlecht für jemanden, der beim Cicero war. Ich meine, egal. Wie würdest du ihm schildern, auch dieses Zusammentreffen, denke ich mir, von Bisexualität, aber seiner grundsätzlich antifaschistischen Haltung?
Ja, beides hat seine Karriere in den 30ern, sein Leben wahrscheinlich doch sehr traurig überschattet. Also er hat diese Liebe zu sein, diese erste Lebensliebe zu einem Mann, hat er parallel und auch mit Wissen von Kram gelebt in Berlin, dieser Jahre seit 31, aber eben auch über 33 hinaus. Aber seit 33 war das eben wirklich gefährlich. Er hat zwischenzeitlich ins Exil gegangenen seinen Freund Manasse Herbst, ein jüdischer Schauspieler, der dann wieder zurück war in Berlin, hat er versteckt in seiner Wohnung, auch mit Wissen Lisas. Er hat ihn unterstützt, er hat aber eben weiter mit ihm versucht, auch diese Liebe zu leben. Und die Gerüchte darüber verbreiteten sich, gefährliche Gerüchte. Man hat ihn immer wieder gewarnt, die ihm gut wollten, die sagten, selbst in einer Runde beim Führer wurden diese Gerüchte erzählt, und er wusste, wie gefährlich das ist, aber er hat offenbar nichts getan, um da irgendwie Lieben zu verleugnen. Man hat immer versucht, ihn zu vereinnahmen. Es gab immer wieder Versuche, ihn in die Partei zu bekommen. Er hat auch da widerstanden, abgelehnt. Es gibt ein paar Zeugnisse in sehr schönen grundsätzlichen Stellungnahmen, abgelehnt. Er hat offen die Nazis kritisiert, den Ausschluss seines Freundes und Teamkollegen, jüdischen Teamkollegen aus dem Davis Cup Team sofort 33, hörte er nicht auf zu kritisieren. Von seiner Familie ging das schon aus. Das war eine ganz liberale Familie, und sein Vater als Vorsitzender diverser Vereine in Hannover hat sich geweigert, die Nicht-Arier 33, 34 aus den Vereinen auszuschließen. Also das ist auch sein Familienhintergrund, der diese Nazi-Ferne hatte. All das kam zusammen und hat ihn zu einem gefährdeten Mann gemacht, der zwischendurch, das war eine schöne Stelle, als ich das fand, der einem Tenniskollegen tatsächlich gesagt hat, ich spiele im Grunde, er hat es wirklich gesagt, ich spiele um mein Leben. Die Nazis wissen, wie ich zu ihnen stehe, sie wissen, was mit mir ist, so hat er es ausgedrückt. Und sie lassen mich vielleicht in Ruhe, solange ich gewinne, solange ich die Nummer 1 in Deutschland bin, solange ich mindestens in die Wimbledon Finals und die Davis Cup Finale komme, was er fast jedes Mal in den 30ern tat. Aber diese großen Turniere, diese großen Endspiele in fantastischer Manier, oft auch durch seine Fairness, verlor. Und er hat immer befürchtet, dass wenn er zu oft verliert, dass sie ihn sich holen. Und er hat dann auf der letzten großen Turnierweltreise, wo er sein Weltstartum nochmal befestigte, seit 37, früh 38, hat er es aus Sicht der Nazis übertrieben mit der Kritik. Er hat sogar offen die Judenverfolgung und die Katholikenverfolgung in Amerika kritisiert. Er hat sich in Australien unter den Augen der Presse einen nach Erich Maria Remarques Film Im Westen nichts Neues gedrehten Buch gedrehten Film angesehen. Das war eine Straftat, auch für Deutsche im Ausland. Also man hat vermutet, dass er die Spannung vielleicht auch nicht mehr ertrug, immer hinterm Berg zu halten, und wollte, dass sich irgendwie die Spannung löst. Und dann haben sie ihn tatsächlich vom Wiedersehensabendessen in seiner Familie im heimischen Schloss weg, 20 Uhr abends, er war gerade ein paar Stunden wieder da, auch von der Weltreise verhaftet, abgeholt, nächtelang verhört. Es war eine ganz schlimme Zeit dann.
Du beschreibst auch, man muss es also sagen, das Wunder des Überlebens. Das hat sicherlich auch mit seinem Ruhm dann trotz alledem auch zu tun. Auch mit viel Glück natürlich, auch mit Solidarität. Das sind schon Ausnahmen, muss man sagen. Viele andere haben genau so eine Haltung mit ihrem Leben bezahlt. Also das war ihm auch immer bewusst übrigens. Ja. Vielleicht noch ein letztes Wort, was ich so wichtig finde. Zum einen sprichst du auch über die Verlängerung des Unrechts, denn diese Urteile haben ewig noch gegolten, also auch nach dem Krieg. Du sagst es, die Leute haben gekämpft um Wiedergutmachung. Erst im Jahre 2002, glaube ich, sind die Urteile annulliert worden, unvorstellbar. Aber nochmal die Frage an dich auch, warum meinst du, muss man so eine Geschichte heute auch erzählen und lesen, neben diesem ja wirklich auch schönen nostalgischen Aspekt, den es ja gibt und der auch völlig berechtigt ist und den du farbig da ausmalst, aber warum meinst du, ist diese Geschichte für uns heute interessant und wichtig?
Also ich kann nur hoffen, dass das Gefühl, das ich selbst bei der Arbeit hatte und beim Kennenlernen dieses Mannes auch das Gefühl ist, dass andere beim Lesen haben, dass man einfach jemanden kennenlernt, der ist mit einem uns in vielem unbekannten Hintergrund schafft, eine Freiheit zu leben, eine Integrität in dieser Zeit zu leben. Natürlich das, was uns in vielen, unter vielen Worten von Polyamorie und auch Bisexualität, du sagtest das, sagte mir neulich auch jemand, das beginnt vielleicht gerade erst unter diesem Wort auch wieder interessant zu werden. Homosexualität haben wir vielleicht haben wir durch, wissen wir alles. Also eine sexuelle Freiheit, auch in der Art, wie er mit seiner, mit der ersten Ehefrau, mit all dem umging. Eine Modernität und eine sich durchhaltende Lebensliebe auch mit dieser Frau gleichwohl. Auch nach der Scheidung haben die sich die rührendsten Liebesbriefe geschrieben. Also es ist im Ganzen ein menschlich wunderbares Erlebnis, diesen Mann, diese Welt, die Menschen um ihn herum in ihren Beziehungen, in ihrem Versuch, integer zu bleiben, zu verfolgen. Und das ist ein zeitloses Beispiel für, finde ich, dann wirklich ein gelingendes Leben. So viel Probleme er vielleicht hatte insgesamt, denn er hatte doch viel zu leiden, aber es ist von außen ein bewunderungswürdiges Leben.
Und das wird beschrieben in dem Buch Der schöne Deutsche, bei Rowohlt erschienen, Rowohlt Hamburg. Rowohlt erschienen. Ich bedanke mich sehr herzlich bei dem Autor dieses Buches, der irgendwie auch Gottfried von Kramm zurückgebracht hat. Das ist ja deine Leistung mit diesem Buch, also ihn wieder ins Bewusstsein zu bringen. Jens Nordheim war bei uns. Vielen Dank dir.
Sehr gerne, vielen Dank.